Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und das zu einer Spezialausgabe, nämlich Dr. Uwes Universum Spezial. Pünktlich zur Jahresmitte wollen wir die interessantesten Episoden der letzten Monate noch einmal kurz Revue passieren lassen und geben euch eine geballte Ladung an Informationen und Erkenntnissen aus diesen Gesprächen mit auf den Weg. Und wer wäre hierfür nicht besser geeignet als der Director Global R&D, Dr. Uwe Schleienkofer, der uns wieder mit in sein Universum nimmt. Und das umfasst nicht nur innovative Werkzeuglösungen, sondern auch hitverdächtige Rockmusik. Ich freue mich aufs Gespräch und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Uwe, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Grüß dich.
Du, wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen. Wir wollen mal auf die letzten Highlights aus unserem Podcast blicken, uns vielleicht so ein paar Snippets anhören und darüber diskutieren. Hast du da Lust drauf?
Ja, ist doch nicht schlecht. Da hört man ein bisschen, welcher Podcast vielleicht auch interessant war in der Vergangenheit und kann da nochmal reinhören. Ist eine gute Idee.
Auf jeden Fall. Ich würde einfach sagen, wir steigen direkt ein, oder?
Ja.
Ich habe mir als erste Episode rausgesucht, die Nummer 67 mit dem Titel Digitalisierung in der Lohnfertigung. Mit diesen Tools bleiben sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig. Und in dieser Episode, wenn ich mich richtig erinnere, dreht sich alles um das Thema Toolmanagement und Werkzeugbeschaffung. Wir sprechen da mit einem Lohnfertiger der Firma Recker Technik. Ich glaube, ich war auch vor Ort damals in Eschweiler und er hat das Toolmanagement-Modul von MDN eingeführt und ist seitdem viel flexibler und schneller, wie er mir erzählt hat. Ich würde sagen, um einen besseren Eindruck zu bekommen, wir hören mal kurz rein, was der Fertigungsleiter, der Daniel Schultes, damals dazu gesagt hat. Bitte.
So machen wir das.
Was waren die Gründe, gerade das Toolmanagement zu digitalisieren? Was sind die Vorteile?
Ja, man will halt so arbeiten, dass wir wissen, wo sind die Werkzeuge, was haben wir für Werkzeuge, wie viele Werkzeuge haben wir, die Sucherei soll ein Ende haben und nicht zuletzt das Ziel sind, die Rüstkosten zu senken. Ja, wir wollen, dass die Maschine startklar ist. Ne? Dafür wurde auch dann Arbeitsplätze geschaffen, die Werkzeuge sind vorhanden. Es ist halt sicher, es muss kein Mensch mehr eingreifen, irgendwelche Daten einzutragen, weil es alles automatisch in die Maschinen geschickt wird und das hat halt Unglaubliches bewirkt.
Mhm. Ihr habt sicherlich dann auch im Nachgang einige Erfolge mit dem Einsatz des Toolmanagements gehabt. Kannst du uns vielleicht mal ein praktisches Beispiel nennen, dass das für uns ein bisschen greifbarer wird?
Mhm. Die ganze Macht von Tooling kommt dann zum Vorschein, wenn es natürlich alles vorhanden ist. Das heißt also, der Kunde bestellt ein Produkt, was über dieses System schon gelaufen hat. Und da haben wir tatsächlich ein Beispiel vor 2 Monaten gehabt. Da rief der Kunde freitags um 14 Uhr an und fragte nach Bauteilen, ob wir sie noch im Lager haben. Sagen, nein, haben wir nicht. Brauchten aber montags 20 Stück. Ja, und wir hatten das Glück, dass wir Material, Aluminium im Lager hatten. Und freitags um 14 Uhr mit einem Knopfdruck war quasi das Zeug am Montag fertig. Man brauchte keine Sicherheitsrelevanz mehr zu übergehen. Die Werkzeuge waren da oder gehen ganz einfach zurück in die Maschine. Die Programme sind dann gesichert über ein Management. Das war halt vorher niemals möglich. Dann hätte dann der Mann einfahren müssen, hätte die Werkzeuge gesucht. Das hätte mindestens die doppelte Zeit gebraucht.
Also, wir haben gerade gehört, der Daniel, der Fertigungsleiter, der ist sehr zufrieden. Wenn ich das richtig verstanden habe, spart er eine Menge Zeit mit seinem digitalisierten Toolmanagement und dementsprechend auch Geld. Würdest du sagen, Uwe, absolut notwendig, auch digital unterwegs zu sein in dem Bereich?
Naja, du hast das selber gehört, was das für Vorteile hat. Also ich nenne das einfach mal digitalen Process Freeze. Das heißt, der Prozess ist eingefroren, es ist alles freigegeben, es läuft. Das heißt, wenn dieses Bauteil zum Beispiel wiederkommt, dann ist der Werkzeugablauf, der Fertigungsablauf klar, die Zerspanungsdaten sind klar und es kann mehr oder weniger auf Knopfdruck, wenn die Maschine gerüstet ist, losgelegt werden und dann muss keiner nochmal drüber schauen. Während wenn das händisch ist, hast du eine Fehlertoleranz natürlich. Du hast die Möglichkeit, dass da einer die Sache verschlimmbessert, um es mal so zu sagen. Und es bewirkt natürlich auch, dass der Fertigungsbetrieb aufgeräumt ist, weil die Werkzeuge sind klar geclustert für die einzelnen Bauteile. Es reduziert auch den Wildwuchs natürlich, dass zusätzlich Werkzeuge mit reinkommen. Das wächst ja mit der Zeit auch. Und über dieses Toolmanagement-System sind einfach klar dargelegt, was wird benötigt, um dieses Bauteil zu fertigen. Und wenn dann nach einer gewissen Zeit diese ganzen Daten abgelegt sind und die Bauteile sukzessive wieder kommen zur Nachfertigung, ist das ein Riesenvorteil.
Mhm. Ja, in dem Gespräch mit dem Daniel Schultes sind wir dann später auch selbstverständlich auf den Toolomaten zu sprechen gekommen. Ich glaube, die haben auch einige in der Fertigung. Und es gibt ja auch schon eine Episode dazu. Ich glaube, das war die Nummer 70, Werkzeugbeschaffung ohne Aufwand. So funktioniert's. Und hier war der Head of Supply, Stefan Eggert, bei uns zu Gast und hat uns da mal ganz kurz aufgeklärt, welche Vorteile eigentlich die Kunden von dem Werkzeugausgabesystem halt unserem Toolomaten so haben. Und was der Stefan da zu sagen hat, da hören wir auch mal ganz kurz rein. Was ist eigentlich ein Toolomat? Und wofür ist er gut? Also ich stelle mir das jetzt erstmal wie ein Automat vor.
Da bist du ansatztechnisch schon in die richtige Richtung. Der Toolomat, dabei handelt es sich um ein Werkzeugausgabesystem, das beim Kunden im Shopfloor steht. Dementsprechend, es steht in der Produktion und beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge. Damit haben die Kunden eben diesen riesen Vorteil, dass sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf das Werkzeug zugreifen können. Dementsprechend auch in der Nachtschicht, wenn vielleicht auch keine Drohne fliegt.
Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, warum es für den Kunden besonders wichtig ist, ein solches Werkzeugausgabesystem vor Ort zu haben.
Der Riesenvorteil ist, dass das Werkzeug ja schon in dem Moment, wo er es benötigt, in seiner Produktion ist. Das bedeutet, wenn es ein Werkzeug bricht oder kaputt geht, dann muss er nicht erst bestellen und auf die Lieferung warten, sondern er kann unmittelbar mit der Bearbeitung weiter fortführen und er muss nicht auf die Lieferung warten. Und er kann dadurch dann seine Aufträge fristgerecht oder eben nach Zeitplan weiter abarbeiten und er kann sich eben auf die wesentlichen Aufgaben in seiner Produktion fokussieren.
Okay, aber könnte man das nicht auch antizipieren und sich ein größeres Lager mit den gängigen Werkzeugen, die ich so benötige, direkt irgendwie anlegen?
Ja, das kann man natürlich machen, machen sicherlich auch die einen oder die anderen. Allerdings ist der Toolomat viel mehr als nur ein Automat, sondern der Toolomat ist ein Konsignationslager. Und wir bieten den Kunden den kompletten Service, alles aus einer Hand.
Ja, interessant. Wir können festhalten, Uwe, der Toolomat ist eine absolute Success-Story. Wenn ich mich recht erinnere, selbst bei euch in der Kantine stehen diese Automaten und nicht nur da.
Ja, das ist ja nichts Neues. Geh auf den Bahnhof und besorg dir ein Getränk. Da steht auch ein Toolomat, wobei das Tool die Flasche Wasser ist. Also der Vorteil solcher Geräte ist ja seit Jahrzehnten bekannt letztendlich. Für mich ist es auch ein integraler Bestandteil eines Tool-Management-Systems, weil wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, wenn Aufträge von bereits abgelegten Datenpaketen für Produkte kommen, die gefertigt werden sollen, müssen natürlich die passenden hinterlegten Werkzeuge auch da sein. Jetzt kann immer mal was passieren, es ist ein Werkzeug verschlissen und es kommt ein neues und es ist, keine Ahnung, vergessen worden zu bestellen oder was auch immer, der Murphy schläft ja nicht, ne? Und dementsprechend hat dieser Toolomat den Vorteil, er hat es schön gesagt, ein Konsignationslager ist. Das heißt, es wird immer wieder befüllt und der Kunde kann sich absolut drauf verlassen. Es ist immer was da. Es ist auch das da, was in den Toolmanagementsystemen zum Beispiel hinterlegt ist. Und es können dann, wie er am Beispiel gesagt hat, am Freitagnachmittag, wenn keiner mehr da ist, der Prozess gestartet werden, weil gewährleistet ist, dass die notwendigen Werkzeuge zur Fertigung des Bauteils auch wirklich da sind. Und er braucht sich auch um die Wiederbeschaffung nicht kümmern, sondern das läuft alles automatisch über den Toolomat. Das ist also sozusagen ein rundum sorglos Paket, mit dem er da arbeiten kann. Und es herrscht natürlich auch Ordnung, weil in dem Toolomat ist alles sauber sortiert. Es kommt das raus, es ist nach Materialnummer abgelegt. Es sind dann auch in dem System die zugehörigen 3D-Daten für Kollisionsbetrachtung und so weiter alles da. Also damit ist einfach so ein rundes Paket geschaffen, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, sorglos und ohne großen Aufwand Wiederbestellungen durchzuführen oder auch Bauteile zu fertigen, die neu da sind, die aber in dem Toolmanagement-System erzeugt und abgelegt wurden. Also super Sache.
Super Sache. Ich erinnere mich, wir haben auf den Messen natürlich den Toolomaten auch immer vorgestellt. Und das, was die Gäste und Kunden da besonders überzeugend fanden, ich bezahle erst, wenn ich ein Werkzeug entnehme. Finde ich auch interessant. Und sobald es einen Minderbestand gibt, gibt es eine Information over the air und es wird nachbestellt und dann wieder aufgefüllt. Also ich mache mir nie mehr Gedanken, dass mir ein Werkzeug fehlt.
Das ist genau der Punkt. Also ich kann mich darauf verlassen, dass ich die notwendigen Werkzeuge zur Produktion meiner Produkte vorliegen habe. Und die Wiederbeschaffung und die ganze Logistik, entfällt für den Kunden, weil das übernehmen wir als Werkzeughersteller und das macht es natürlich deutlich einfacher.
Ja, jetzt haben wir gerade schon die Messen angesprochen, da trifft sich die ganze Branche und wir haben uns auch gedacht, wir wollen mal über das sprechen, was die Branche bewegt und da hatten wir einen ganz besonderen Gast Anfang des Jahres 2024, das war nämlich der Geschäftsführer der Paul Horn GmbH und zwar der Markus Horn, mit dem haben wir über die Dinge gesprochen, die die Branche aktuell so bewegen. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Das war eine sehr interessante Episode. Vielleicht nochmal den Blick auf die Politik zu richten. Was müssen wir beziehungsweise auch die Politik tun, um für produzierende Unternehmen attraktiv zu bleiben?
Ich denke, wir haben in der PISA-Studie gerade eben wieder schlecht abgeschnitten. Das heißt, einen Fokus auf die Bildung setzen. Das zweite Thema, was die Politik tun kann, ist Bürokratie und deren Kosten reduzieren, mehr in Zukunftsthemen investieren, Forschung und Entwicklung, das auch bei jungen Leuten fördern, also über die klassischen MINT-Fächer, da kommt das ja her. Dann haben wir natürlich Politik als Rahmenwerk, das uns Leitplanken gibt. Und da sollte man doch Leitplanken bauen, die möglichst lange im Vorausschauenden gerade sind oder zumindest keine starke Krümmung vornehmen. Das heißt, eine stabile und verlässliche Politik aufbauen, die eben Investitionskosten auch in Deutschland fördern.
Mhm. Ja, wie man in der Episode hören kann, hat sich der Markus Horn ganz schön an dem Thema Bürokratie festgebissen. Wie siehst du das, Uwe? Könnten wir da einiges reduzieren an Bürokratie? Würde es dann für uns wirklich einfacher werden oder fehlen dann doch irgendwelche Strukturen?
Naja, Harris, zwischen Bürokratie und keiner Bürokratie, das ist wie im Leben, gibt es einen goldenen Mittelweg. Ich sehe sehr häufig, dass bürokratische Abläufe definiert werden von Menschen, die nicht im Prozess stecken. Und dementsprechend ist es natürlich ein Hinderungsgrund, wenn das alles zu bürokratisch aufgebaut wird. Also so viel wie nötig, aber auch bitte nicht mehr. Und möglichst die bürokratischen Prozesse so aufbauen, dass das jemand macht, der in diesem Prozess auch involviert ist und den bewerten kann. Und da sehe ich tatsächlich ein Manko, dass viele bürokratische Prozesse so aufgebaut sind, dass sie nicht praxisdienlich sind. Und da gilt es schon drüber zu schauen, und da gebe ich dem Herrn Horn auch absolut recht, dass hier ja zumindest eine Überarbeitung dieser Themen notwendig ist, damit hier schnell und unbürokratisch zu einer Lösung gekommen wird, damit man auf Anforderungen des Marktes schnell reagieren kann.
Ich erinnere mich auch, Markus Horn hat mit mir darüber gesprochen, dass einiges für die Bildung getan werden muss. Und da haben wir uns direkt gefragt, wie sieht es eigentlich an den klassischen Berufsschulen aus? Und da hatten wir die Idee für die Episode 75, die ich an der Stelle auch empfehlen darf, und zwar mit dem Titel Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker, Top oder Flop. Und da haben wir mit dem Sebastian Oehlmann von der renommierten Richard-Hartmann-Schule in Chemnitz gesprochen. Und wir hören mal rein, was er zum Thema Ausbildung in dem Bereich zu sagen hat. Bitteschön. Sebastian, vielleicht nimmst du uns einmal noch ganz kurz mit. Wie läuft eigentlich so eine klassische Ausbildung bei euch ab? Wie lange dauert die? Ich kenne das nur so 3,5 Jahre Ausbildung.
Genau, das ist auch nach wie vor die 3,5 Jahre. Vielleicht gestaffelt bei den Lehrjahren ist es so, dass wir im ersten Lehrjahr die Grundbildung haben. Also da werden die Grundlagen gelegt. Ich sage immer so salopp, da lernen die Schüler, was Metall überhaupt ist. Und dann gehen wir im zweiten und dritten Lehrjahr in die Fachbildung rein. Das heißt, die Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker lernen dann schon konkret, was bei denen im Beruf der Fall ist. Also Industriemechaniker eher auf Montage gerichtet, Zerspanungsmechaniker, klar, die klassische Zerspanungstechnologie, Drehen, Fräsen, Schleifen. Und im vierten Ausbildungsjahr gehen wir dann so übergreifend vielleicht auf moderne Themen ein, digitale Themen und so weiter.
Okay. Wie gewährleistet eigentlich deine Schule, dass der Unterricht auch aktuelle Techniken und Methoden beinhaltet und die Ausbildung den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarkts überhaupt entspricht? Seid ihr da hinten dran um 10 Jahre oder ist das wirklich up to date?
Also wir sind so gut mit dran und halten so gut Schritt, wie das unser Eigenengagement ist. Das sind wir hier bei uns an der Schule sehr gut dabei. Wir sind da in enger Abstimmung mit meinem Fachleiter, der da stark vorangeht, mit der Schulleitung natürlich. Wir besuchen Messen. Wir versuchen im Austausch mit der Industrie zu bleiben. Wir engagieren uns dann mit der Stadt, um Ausschreibungen zu generieren für neue Anlagentechnik und versuchen da einfach am Zahn der Zeit zu bleiben.
Ja, jetzt mussten wir beide schmunzeln, Uwe.
Das hörte sich stark nach Overhead-Projektor an. Aber ich glaube, jetzt müssen wir mal eine Lanze brechen für die Berufsschulen. Fachkräftemangel ist ein absolutes Buzzword aktuell. Denkst du, dass es berechtigt ist, dass viele Jugendliche sich halt eben nicht für eine Ausbildung entscheiden und vielleicht einen anderen Weg gehen? Ich glaube, aktuell wird so viel studiert wie noch nie. Was spräche denn für eine Ausbildung in deinen Augen aktuell und auch in diesem Bereich natürlich?
Also diese Bearbeitungsthematiken, Zerspannungsmechaniker, Bearbeitung von Bauteilen, Metallbearbeitung, spannende Bearbeitung, es muss nicht unbedingt Metall sein, es kann auch Holz sein oder andere Materialien, haben aus meiner Sicht ein bisschen die Attraktivität bei den jungen Leuten verloren. Und das gilt es aufzuholen, weil, und jetzt zurück zu deiner Frage, das wird auch in Zukunft ein massives Thema sein, unabhängig davon von neuen Entwicklungen, Near Net Shape Manufacturing und Additive Manufacturing und wie das alles heißt. Bearbeitet werden muss trotzdem für hochgenaue Toleranzen, für Gewinde oder spezifische geometrische Features. Und die Anforderungen diesbezüglich werden auch immer höher hinsichtlich der modernen Materialien, die ja immer leistungsfähiger werden. Und dementsprechend fand ich auch witzig, dieses leichte Zögern von Herrn Ullmann, als du gefragt hast, wird denn dann da wirklich neue innovative Technologien auch geschult? Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich, ja, ich will es nicht Fehlentwicklungen nennen, aber es gibt viele Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen. Was wird jetzt da geschult? Und das ist ja auch branchenabhängig. Wird jetzt Titan zerspannt oder ein spezifischer Kunststoff? Beides ist schwierig, nebenbei bemerkt. Und dementsprechend müssen natürlich diese Ausbildungen breit gefächert sein. Die Leute müssen viel gehört haben, nicht alles in die Tiefe, aber zumindest viel gehört haben, sodass sie dann, wenn sie anfangen in der Industrie, ein Fundament haben, auf dem sie aufbauen können in den spezifischen Anforderungsprofilen, die sehr, sehr vielschichtig sind. Und die Attraktivität von dieser Sache, die muss sozusagen da hervorgehoben werden. Ich glaube auch, dass wenn die Ausbildung in diese Breite gezogen wird, dass dann die Ausbildung auch wieder attraktiver wird für die Leute. Und letztendlich muss man den Leuten einfach klar machen, diese ganze Bearbeitungsthematik von Werkstoffen generiert die Welt, in der wir gerade leben. Mit Transport, mit Luftfahrt, mit Maschinenbau, mit allem, was dafür notwendig ist. Die Leistungsfähigkeit dieser Endprodukte ist nur gewährleistet dadurch, dass wir Werkzeuge zur Verfügung stellen, die diese immer kompliziert werdenden Werkstoffe in diese hohen Toleranzanforderungen reinbringen. Und das wird in Zukunft auch so bleiben. Und die Wichtigkeit dessen muss einfach mehr hervorgehoben werden, damit die jungen Leute merken, das ist ein Thema, das in der Zukunft auch wichtig ist und das weitergetrieben werden muss, weil diese Entwicklung darf nicht aufhören, weil die Anforderungen ja permanent steigen. Dementsprechend muss die Bearbeitung dieser Werkstoffe weiterhin ein gezieltes Thema sein in der Ausbildung und in der Attraktivmachung für junge Leute.
In jedem Fall. Wer sich jetzt dafür interessiert, der Sebastian Ullmann hat sich dafür auch natürlich nochmal ausgesprochen und das Thema Ausbildung und auch Berufsschule nochmal sehr schön beleuchtet in der Episode 75. Und wenn man dann eine solche 3,5-jährige Ausbildung gemacht hat, dann steigt man im Berufsleben ein, normalerweise, Uwe. Und wie du das gerade gesagt hast, man lernt erstmal in die Breite. Die meisten spezialisieren sich dann ab einem gewissen Punkt. Und das bringt uns auch zur nächsten Episode, denn wir haben natürlich auch sehr gute Spezialisten bei Ceratizid und einer davon ist der Anwendungstechniker, der Axel Giel. Und wir haben mit ihm in der Episode 80 über das Thema Bohren in Manganstahl gesprochen, harter Tobak. Und er hat uns da ein paar interessante Einblicke in die Bohrbearbeitung mit Wendeschneidplattenbohrern gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Und außerdem hat er uns eine Geschichte über eine Anwendung mitgebracht, bei der er sich fast die Zähne ausgebissen hätte. Aber am besten hören wir auch da ganz kurz rein. Bitteschön.
Ja. Wir haben eine Anwendung gehabt. Das sind Walzen, die nachher exzentrisch gedreht werden für Gesteinsbrecher. Da kommen Gewinde M24, stirnseitig eingebracht. Material ist ein hochmanganhaltiger Stahl, der die Eigenheit hat, wenn man das vorher bearbeitet, speziell dann ohne Kühlung, was beim Drehen oftmals passiert, das Material sich verfestigt bei jedem Span, der da drüber geht. Das heißt, ich habe eine verfestigte Randschicht, die in den Bereich dann schon geht von gehärtetem Material. Die Dicke von der Randschicht kann man einfach nur mal versuchen, wie dick die ist. Also berechnen lässt sich es nicht. In diesem angesprochenen Fall war das so eine Randschichtdicke von 6 bis 8 Millimeter, die aber nicht gleichmäßig reingegangen ist. Da hat der Kunde danach die Kernlochbohrung für den Gewinde M24 gesetzt, kam dann auf eine Standzeit von 6 Bohrungen bei pro Bauteil 24. Ist natürlich eine sehr uneffektive Art und Weise, wie das Ganze bearbeitet wird. Wir wurden gefragt, ob wir hier eine Abhilfe schaffen könnten.
Und habt ihr eine Lösung dafür gefunden letztendlich? Und
ja,
wenn ja, wie?
Ja, es gab eine Lösung, allerdings jetzt nicht, indem man einfach ein Bohrwerkzeug gegen ein anderes Bohrwerkzeug und andere Schneiden austauscht, sondern einfach den Prozess mal analysieren, was passiert, wo sind die Schwierigkeiten, und haben letztendlich einen Prozess am Kunde angeboten und auch realisiert, dass wir oben die Randschicht erstmal durch Fräsbearbeitung entfernen und nachfolgend dann wieder im homogenen Material mit dem Wendeplattenbohrer arbeiten und hatten natürlich, Gott sei Dank, einen Riesenerfolg, Faktor 10 höher, also sprich von 6 Bohrungen Lebenszeit pro Schneidkante
auf 60 Bohrungen
wow. hoch.
Ja, also das klingt für mich sehr komplex und ich glaube, viel schwieriger als Bohren in Manganstahl wird es dann wahrscheinlich auch nicht. Aber letztendlich so peu à peu tastet man sich daran, um am Ende dann für den Kunden auch eine gangbare Lösung zu finden.
Ja, für mich ist das ein Klassiker. Manganstahl ist fies, also das muss man dazu sagen. Es ist ein kalt verfestigender Werkstoff und je mehr Zerspannungseffizienz man erreichen will, also je schneller man oder effizienter man die Schneide durch das Material bewegen möchte, desto mehr Widerstand baut das auf. Also das widerstrebt dem Material, das wird durch die Belastung einfach hart an der Oberfläche und es ist ganz schlecht für die Schneidkante. Deswegen auch die Anwendung als Brecherbacken zum Beispiel, wird auch für Gefängnisstäbe verwendet.
Tatsächlich?
Ja, ja, es wird an der Oberfläche einfach sehr, sehr hart, wenn man versucht, das zu bearbeiten. Das ist die Eigenart des Materials und dafür ist es auch gedacht und dafür wird es auch eingesetzt. Das kann an der Oberfläche bis 55 HRC hart werden, also richtig, richtig hart. Das heißt, überall, wo man was brechen muss, wo man Schlagbeanspruchung hat, Baggerzähne zum Beispiel und solche Sachen, die sind da perfekt, weil je mehr Druck auf das Ding kommt, desto fester wird es und es bleibt trotzdem relativ zäh. Also es bricht dann nicht, weil es verfestigt nur an der Belastungsstelle und das ist ein richtig toller Werkstoff. Macht natürlich die Zerspannung, wenn man konventionell rangeht, mit einem konventionellen Stahl zum Beispiel oder anderen Materialien, ganz extrem Aluminium, die reagieren natürlich ganz anders. Die sind langspanend, die sind relativ weich, die haben eine hohe Zähigkeit und die Verschleißaktivität ist auch deutlich geringer. Das heißt, wenn man da jetzt ein Loch reinbohrt, wie man es in Stahl reinbohren möchte, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Ich glaube auch nicht, dass der Kunde das versucht hätte, wenn er den Manganstahl als werkstoffwissenschaftliche Komponente verstanden hätte. Dementsprechend muss der Prozess eben so aufgesetzt werden, dass die Schneide durch möglichst weiches, nicht kalt verfestigtes Material geht. Und das ist genau das, was er beschrieben hat, der Axel. Man nimmt diese verfestigte Zone erstmal weg und geht dann, ich nenne es mal vorsichtig vor, und bearbeitet denn das Material so, dass es nicht den höchsten Widerstand dem entgegenbringt. Und das habe ich vorhin auch mit der Ausbildung gemeint. Es ist nicht nur die Zerspannungskompetenz, sondern es ist auch die Kompetenz, wie reagiert das Werkstückstoffmaterial auf meine Bearbeitung. Bleibt es in der Eigenschaft, in der sie war? Ist es chemisch aktiv? Ist es stark abrasiv? Also ich kann jedem empfehlen, wenn er ein neues Bauteil mit einem neuen Werkstoff hat, erstmal verstehen, wie der Werkstoff reagiert, bevor ich ihn bearbeite. Das bringt einen Riesenschritt nach vorne. Jetzt haben wir natürlich als Werkzeughersteller die Kompetenz, weil wir werden ja permanent mit solchen Aufgabenstellungen bombardiert. Aber in der Ausbildung sehe ich da auch eine große Chance, wenn man die Werkstoffkompetenz stärker in den Fokus rückt, weil das ist ein integraler Bestandteil der effizienten Zerspannung aus meiner Sicht.
Jetzt habe ich gerade nachgedacht, du hast eben gesagt Gefängnisgitterstäbe. Vielleicht kannst du mit einem urbanen Mythos mal hier aufräumen. Ich habe mal gehört, diese Gitterstäbe sind eigentlich hohl. Da drin ist lose ein zweiter Stab, dass wenn ich mit der Feile, die meine Mutter mir in der Torte mitgebracht hat, daran rumfeile, keinen Anpack habe und sozusagen unendlich im Kreis feile. Ist das richtig? Hast du da eine Expertise, Uwe?
Am besten einen Hartmetallstab.
Ja, genau. Tatsächlich. Ich habe das mal gehört. Ist das ein Mythos oder kennst du dich da aus? Nicht, dass du mal von innen rausgeguckt hast.
Also ich bin kein Spezialist in Gefängnisstäben, aber ich habe tatsächlich gelesen, dass in der Vergangenheit, als solche Hybridbauweisen noch nicht notwendig sind, der Manganstahl tatsächlich gegen Feilen und Sägen hervorragend geeignet ist. Da ist erst die Säge kaputt gegangen, bevor der Gefängnisstab durch war, sozusagen.
Ich werde das nochmal recherchieren und werde das in einer nächsten Podcast-Episode nochmal kundtun.
Vielleicht ein neues Marktsegment.
Vielleicht ist das ein neues Marktsegment. Aber du weißt ja, der Markt wird dann wahrscheinlich auch bessere Feilen rausbringen, ne?
Das, ja, ist klar. Die Entwicklung hört nicht auf, an allen Ecken und Stellen, das ist klar.
Okay, apropos aufhören, wir sind fast am Ende angelangt. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Episoden hier schon mal kurz angeschnitten. Vielleicht hier nochmal ganz kurz die Empfehlung, bevor wir dann mit diesem Podcast am Ende angelangt sind. Es gibt natürlich noch viele weitere spannende Episoden. Ich erinnere mich an Vollblutzerspaner Sven Daniel, der in den sozialen Medien ja sehr aktiv und auch erfolgreich ist. Episode 81, Fachkräftemangel bekämpfen. Sven Daniel präsentiert Lösungsansätze. Da sind wir wieder auch beim Thema Ausbildung und so weiter und so fort. Dann erinnere ich mich an Markus Mack, dem Profi für Gewinde. In der Folge 78, Gewinde fräsen und Gewinde bohren. Was ist besser? Also da gibt es zum Start der Urlaubssaison, die ja jetzt auch irgendwie vor der Tür steht, wenn man am Strand oder am Pool liegt, viele interessante Folgen zum Nachhören und vielleicht auch nochmal zum Entdecken. Uwe, jetzt Hand aufs Herz. Bist du immer noch einer unserer größten Fans und hörst immer mal wieder rein?
Selbstverständlich. Ich sitze viel im Auto und dann lasse ich mich berieseln. Und es ist immer wieder was Neues dabei.
Auf jeden Fall. Wir sind mittlerweile, glaube ich, an den 80, 85 Episoden, hätten wir nicht gedacht. Wir steuern mit Norbert, unserem Produzenten, auf die 100 zu. Und da bin ich gespannt, was wir uns da einfallen lassen. Ich kenne schon einige Gäste, die in Zukunft dabei sein werden. Und ja, da sind ein paar Hochkaräter dabei. Da dürfen wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Viele spannende Themen. Apropos Entdecken, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, unser Podcast-Intro, unsere Verpackung, unsere Musik hat sich ein bisschen geändert. Wir haben ein anderes Intro, das klingt anders. Ich glaube, dazu kannst du uns sicherlich was sagen, weil wenn es um das Thema Musik geht, da hat Dr. Uwe Schleinkofer immer was mit am Hut. Richtig?
Ja, das ist richtig. Ich habe das ja in einem Podcast schon mal angeteasert. Wir haben tatsächlich mit der Seratizid-Band Metal Injection einen zweiten Song gemacht. Den letzten haben wir vor 3 Jahren rausgebracht mit Seratizid, This Is It. Und wir haben jetzt vor 4 Wochen den zweiten rausgebracht, der unserem Marketing-Slogan Just Our Thing unterstützt. Und haben dazu auch eine Afterwork-Party-Video-Session gehabt, die man sich auf YouTube anschauen kann. Der Song ist auf allen Plattformen erhältlich, das Video ist auf YouTube und wir hatten einen Mordsspaß. Wir hatten Mitarbeiter im Afterwork bei uns mit dabei, die hatten auch einen Heidenspaß, das sieht man auch im Video. Und ach, ich finde, er ist ganz gut geworden, einfach mal reinhören, wenn er gefällt, würde mich freuen.
Kann ich absolut bestätigen, das ist eine sehr solide Rocknummer, wie wir das von dir gewohnt sind, mit einer schönen Hook, also bleibt auf jeden Fall im Ohr. Ich schlage vor, wir packen auf jeden Fall mal einen Link zum Song, zum YouTube-Video in unsere Shownotes der heutigen Episode. Und selbstverständlich würde ich sagen, muss dieser Song natürlich auch auf unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify, oder?
Das würde mich sehr freuen. Einfach mal reinhören. Wie gesagt, wir hatten einen Mordspaß dabei. Und er ist wieder in einer Relaxing-Zeit. Das heißt, wenn man mal durchschnaufen will, dann ist es mit einem normalen Popsong, der 3 Minuten dauert, nicht getan. Der ist zu schnell rum. Deswegen haben wir wieder mal knapp 6 Minuten gemacht. Zum Durchschnaufen genau die richtige Zeit. Einfach Kopfhörer auf, Augen zu, Song durchhören und man ist wieder fit für die Anforderungen des Alltags.
Ja, Uwe, du sträubst dich gegen jede Algorithmus-Anforderung von Spotify und von jedem Produzenten. Heutzutage muss es ja direkt mit Refrain losgehen in der ersten Sekunde und nach 2 Minuten 5 bestenfalls vorbei sein. Sonst klickt das nicht. Aber das ist uns völlig Schnuppe. Wir machen es wie Led Zeppelin, ne?
Du, Harrys Fortschritt ist teilweise auch aus den alten Gepflogenheiten auszubrechen und Neues zu probieren.
Absolut.
Und dementsprechend folgen wir da unserem Instinkt.
Und das finde ich sehr, sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Uwe, es war mal wieder sehr launig. Danke für deine Expertise. Wir sehen uns ja sowieso wieder. Und natürlich bei der 100. Episode sollst auch du eine eigene Rubrik bekommen. Das verspreche ich dir jetzt hier.
Ich freue mich.
Ich mich auch. Hab noch einen schönen Tag, bleib gesund und bis ganz bald. Tschüss.
Du auch, tschüss.
Wir sind am Ende der heutigen Episode angelangt. Hier nochmal kurz der Hinweis auf unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Da findet ihr auch den neuen Song von Metal Injection, Right Up Our Alley, Just Our Thing. Wie gehabt, solltet ihr Anregungen oder Wünsche haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools@ceratizid.com. Sollte euch der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Empfehlung, einen Daumen nach oben oder eine positive Bewertung auf den gängigen Streamingportalen. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich schon auf meinen nächsten Gast. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bye bye.